Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
Komm und reite die.
Was geht ab, liebe Hörer und Hörerinnen der kanakischen Welle? Hier ist Marcel Nadim Aburakia. Und ja, es gibt uns noch, wir bringen noch Folgen raus. Ich weiß, es wirkt eine ganze Weile so, als ob wir irgendwie eingeschlafen wären. Aber wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wir hatten einfach auch sehr viel zu tun. Wie ihr sicherlich wusstet, Malcolm war in Atlanta in den USA, hat dort einen Journalistenaustausch gemacht mit dem Goethe-Institut, hatte dort einen Autounfall, das heißt sehr, sehr schwierige Zeit für ihn, einmal mental, aber natürlich auch körperlich, der ist immer noch geschädigt, hat ein gebrochenes Handgelenk, konnte deswegen unter anderem nicht arbeiten. Ich habe mich selbstständig gemacht, war Head of Sports, ich war unter anderem Moderator und für alle Sportkanäle bei der Firma Hypebuy angestellt und ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. So, das war sehr viel Arbeit, die jetzt da reingeflossen ist, Businesspläne erstellen, überlegen, mit welchen Partnern ich zusammenarbeiten kann, auch schon ein bisschen Vorarbeit leisten, andere Dinge moderieren. Da hatten wir nicht die Möglichkeit, so viel zu produzieren. Aber wir haben hier eine schöne Folge für euch aufgenommen und es wird sich so ein bisschen auch mit dieser ganzen Arbeitsthematik befassen. Wir sprechen über unseren Bildungsaufstieg, wie wir es geschafft haben, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind. Malcolm als preisgekrönter Journalist, ich als Freelance-Moderator. Und wir sprechen aber auch über unsere Zeit in der Schule und wie schwierig es teilweise für uns war, mit Vorurteilen zu leben, die über unsere Herkunft, über unser Aussehen schon mitkommt, aber auch, was einfach die ganze Infrastruktur schwierig für uns war in vielen Fällen. Wir möchten eine Triggerwarnung geben. Das Ganze ist aus unserer kindlichen Sicht von vor mehr als 10 Jahren oder 15 Jahren gesprochen. Das ist nicht unsere aktuelle Meinung. Aber um euch mitnehmen zu können, haben wir diese Zeitreise gemacht, haben unsere alten Zeugnisse aus den Archiven gekramt, nochmal rausgeholt, uns da nochmal ein bisschen befasst. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, dann holt gerne auch eure Zeugnisse jetzt raus und vielleicht kennt ihr ja die eine oder andere Anekdote und könnt die für euer Leben auch anwenden. Und natürlich auch, ich weiß, es hört sich sehr repetitiv an, vielen, vielen Dank an jede und jeden Einzelnen, der uns auf Steady oder auf Instagram oder auf jegliche Art und Weise unterstützt. Es bedeutet uns wirklich eine Menge und 2020 wird nur Feuer für euch kommen. Und jetzt habe ich genug geschwafelt. Genießt die neue Folge. Lasst uns gerne über Social Media euer Feedback da. Bis dahin. Viel Spaß.
Und oh der Satz zu Wege.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein.
Mein Herz.
Oh mein Gott.
Ich sterbe.
Oh mein Gott. Okay, warte, warte, warte. Diesen Satz habe ich noch nie gesehen.
Das ist das ultimative Low Class. Geht gar nicht. Sitzen bleiben ist einfach keine Option.
Ich lag auf dem Bett. Ich habe geweint. Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Was geht ab, liebe Leute da draußen? Wir sind zurück, die kanakische Welle, mit mir, der weißen Hälfte, Marcel Nadim Aburakia.
Mein Name ist Malcolm Ohanwe.
Und unser Podcast, die kanakische Welle, ist ein Podcast für und von Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir sprechen über das Dasein in Deutschland als Ausländer, über Popkultur, über Rassismus, über Diskriminierung und natürlich auch ganz viel über uns beide. Wir sind beide Journalisten. Malcolm ist jetzt fertiger, preisgekrönter Journalist des Bayerischen Rundfunks. Ich bin jetzt arbeitsloser Freelancer, aber dazu kommen wir gleich.
Wir erscheinen irgendwie einmal im Monat, manchmal zweimal. Hört euch gerne alle anderen Folgen rein, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Freuen wir uns ganz herzlich. Schreibt uns doch mal bitte eine Nachricht, wie seid ihr denn auf uns aufmerksam geworden? Hat euch jemand empfohlen? Keine Ahnung. Wenn euch die Folge gefällt, macht bitte einen Screenshot, teilt es auf Instagram, Twitter. Wir werden euch später noch einen Hinweis geben. Außerdem könnt ihr uns bei Steady finanziell unterstützen, denn wir sind ein komplett unabhängiges Projekt und versuchen natürlich irgendwie, ja, coole Sachen für euch jedes Mal zu bringen. Wir waren auf dem Reeperbahn-Festival.
Ja, das war geil. Reeperbahn war brutal.
War richtig cool, auch auf der TinCon.
TinCon, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung natürlich, auch an Carla, die darf sich persönlich angesprochen fühlen. Wir haben da eine Sunken Place Folge 2 aufgenommen, mit unter anderem Jibor von Jiboas Vlogs, mit Duigo Gesen, die unter anderem für Funk arbeitet, und mit
Tracy.
Ich wusste nicht genau, wo Tracy arbeitet.
Ja, sie ist aktivistisch unterwegs. Genau, die Folgen kommen auf jeden Fall noch. Vielleicht, wenn ihr uns auf Social Media folgt, dann habt ihr gesehen, dass wir da vielleicht mal Stories gemacht haben. Das kommt alles. Aber es hat jetzt auch mit dem Thema zu tun, worüber wir reden, denn wir sind wahnsinnig überarbeitet. Wir kriegen Dinge nicht hin. Wir schaffen es nicht, unsere Deadlines einzuhalten. Wir wollen uns in dieser Folge ausführlich über unsere Karrieren unterhalten, über den Bildungsaufstieg. Wir haben beide Eltern, die nicht studiert haben.
Schatz! Baba, es tut mir leid.
Und insofern sind wir beide jeweils die erste Generation, die dieses Privileg hatte.
Ja.
Und deswegen haben wir unsere Zeugnisse dabei.
Wir haben unsere Zeugnisse dabei, ja.
Also würde ich, lass uns das mal austauschen. Guck mal, ich habe so richtig Stapel.
Also da Malcolm hat mir 6 Ordner gegeben. Ich habe Malcolm einen einfach organisierten Stapel. Ich habe hier sein Studentenwerk, ich habe BAföG-Bescheid, Anmeldebescheid im Zentraler Hochschulsport. Wow, du warst am Zentralen Hochschulsport.
Nee, ich habe nicht einmal mitgemacht.
Oh wow, you was cute in high school. Was ist das? Elementary School, ja, gell?
Das war mein erster Schultag mit Schultüten.
Ah, hier steht sie sogar.
Ja. Da steht literally mein erster Schultag.
Ich habe das Bild gesehen.
Wir zeigen euch das Foto auch auf Instagram.
Deine Schultüte, Indigenous People.
Da war also Triggerwarnung.
Ich war so eine
Indianer-Schultüte. Ja, aber der hatte dieselbe Hautfarbe wie ich und ganz ehrlich, let me tell you something, als ich im Kindergarten gewesen und ich möchte jetzt wissen, wie es anderen schwarzen Menschen geht oder Leute, die dunklere Haut haben, ich dachte, those are my people, so, die Cowboys sind die bösen Weißen und ich war so, ich war Indianern, so, that was my people, so, ich so, wir besiegen die, wir holen unsere hier Pfeil und Speer und so, like, das war so immer meine Identifikation, deswegen... Also, wir wollen uns jetzt die Zeugnisse angucken. Ich habe Marcel, bei dir geht's erst bei der 5. Klasse los.
Ja, ich habe keine Grundschulzeugnisse mehr.
Okay.
Um meine Grundschule zusammenzufassen, ich war das einzige Kind in Migrationsgeschichte in meiner Klasse.
Ehrlich?
Ich habe immer Ärger bekommen, weil ich so laut war.
Ehrlich?
Und mir haben die Lehrer empfohlen, nicht aufs Gymnasium zu gehen, weil ich nicht dafür gemacht wäre. Obwohl ich ein besseres Zeugnis hatte als die meisten.
Aber in deiner Grundschule warst du das einzige Kind.
In meiner Klasse.
Kein Italienisch, Polnisch,
nein, Münchner Vorstadt. White people.
Aber ich bin auch aus München. Und älter als du.
Ja, aber bist du aus so Großhadern-mäßig reiche Vorstadt?
Ich bin von Bogenhausen. Eigentlich. Ich bin in Bogenhausen, ist eine gute Gegend.
Ja,
waren Sozialbauwohnungen auf jeden Fall. Und wir hatten nur 2 Schüler, die keinen Migrationshintergrund hatten. Belinda war das und Markus oder so. Hieß auch Markus Rühmas oder so. Bestimmt so Osteuropa war noch drin. Aber we was like Albanien, Sri Lanka, Kosovo, Kasachstan, Türkei, wir hatten auch keinen so Mix, so Latina, Asian Mix mit Turkish und so, like, ich zeig euch die Bilder auf Instagram, so, unsere Klasse war einfach so, das war so wie...
Meine Grundschule, Lukas Bergmüller, Martin Bergkammer, die einzigen, es gab einen, der hatte irgendwie einen indischen Opa, Oliver Vanamali, und es gab eine, die hatte irgendwie einen kostarikanischen...
Also ist da.
Ja, aber... Weit weg, noch weiter als bei mir, aber so, du hast es dir nicht mal angemerkt.
Wir hatten einen sehr hohen Türkenanteil, aber ich glaube...
So wie war bei dir sonst die Grundschule? Wie war dein Verhältnis zu den Lehrern?
Ich weiß nicht, the motherfuckers was racist, so. Ich hatte meinen ersten Schultag und die ganzen türkischen Kinder haben den Finger auf mich gezeigt und haben gesagt, du bist so eklig, du hast Schlangenhaare und so, weil ich hatte Dreadlocks. Ich weiß nicht, du hast ja meine Grundschulzeugnisse. Ich weiß nicht, was die da...
Ah, Jahrgangsstufe 1. Malcolm ist ein aufgeschlossener und freundlicher Schüler, der sich schnell in den Schulalltag eingewöhnt hat. Er geht von sich aus auf andere Kinder zu, um mit ihnen zu spielen und zu arbeiten. Zeitweise fällt es ihm jedoch schwer, die erforderlichen Regeln des Schullebens zu akzeptieren und diese von sich einzuhalten. Passt. Ich skippe mal ein bisschen was. Die anfallenden Tätigkeiten führt er gewissenhaft, selbstständig und ordentlich aus. Das hat er wahrscheinlich immer noch so beibehalten. Aber ansonsten eigentlich ein... Malcolm singt und tanzt gerne und malt farbenfrohe Bilder. Okay, das ist doch ganz positiv.
Das ist erste Klasse, oder?
Das ist jetzt erste Klasse gewesen, krass. Ja.
Also ich habe deines von der 5. Klasse. Marcel ist ein freundlicher und recht lebhafter Schüler, der lernen muss, sein Temperament zu zügeln. Am Unterricht beteiligt er sich engagiert, müsste seine Vorbereitung darauf jedoch besser organisieren.
Schau mal. Diesen Satz mit Temperament wirst du noch in 10 anderen irgendwie Zeugnissen finden. Die haben immer mein Temperament mit meinen arabischen Wurzeln irgendwie
verbunden. Warst du im Gymnasium auch die einzige Person mit Migrationshintergrund?
Nee, also mein Gymnasium war sehr mixed. Also wir hatten viele auch Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Türken, sehr viele Türken. Aber in meiner Klasse war ich einer der Einzigen.
Okay.
Aber dann ist natürlich auch immer, ich bin auch auf jeder Liste, war ich immer der Erste. Abu Rakia, Abi. Mm. Und dann war immer die so, oh, Temperament, Araber, wenn es Probleme gab. Mein Vater war nie in seinem Leben, glaube ich, bei einer, wie hießen diese Gespräche? Lehrer-Eltern-Gespräche. Meine Mom musste immer hingehen. Mein Vater keine Zeit.
Ich hatte einmal richtig Ärger mit meinem Lateinlehrer. Und dann ich bin selber in meine eigene Sprechstunde gegangen, habe mich selber verteidigt, weil meine Eltern nicht gekommen sind. Und das war schon ein bisschen...
Hier, 3. Klasse bei Malcolm. Sein Verhalten gab des Öfteren Anlass zu Tadel. Mhm. Was war da los? 3. Klasse? Schwierigkeiten.
Ich glaube, was für mich ein Problem gewesen ist, ich habe mich immer richtig reingemeldet und immer so geschnipst.
Ja.
Und ich konnte das nicht aushalten, wenn ich nicht drangenommen wurde oder wenn ich die Antwort hatte und die anderen Kinder sagen, Scheiß und so. Und dann wollte ich es einfach wegnehmen, diese. Ich wollte derjenige sein, der die richtige Antwort. Und da war ich manchmal wahrscheinlich.
Hast du auch viel reingerufen? Ja, gell?
Die ganze Zeit.
Immer. Das war bei mir auch oft so. Aber das war auch. Andere Schüler waren auch zu dumm dafür. Wenn sich Schüler gemeldet haben, um dann zu sagen, darf ich eine Frage stellen, wollte ich mal meinen Stuhl nehmen und gegen ihren Kopf schmeißen. Weil er meldet sich, um dann zu sagen, darf ich eine Frage stellen. Du hast dich eh schon gemeldet, du wurdest eh schon aufgerufen, dann rede einfach.
Marcel ist ein lebhafter Schüler, der lernen muss, sein Temperament zu zügeln. Er beteiligt sich meist, das ist 6. Klasse, anerkennend. Alter, was hast du für schlechte Noten da gehabt?
Es ging dann...
Deutsch ausreichend... Englisch ausreichend, Mathe mangelhaft, das ist 6. Klasse, das ist doch easy Stoff, Sport befriedigend. Digga, was war das für ein Jahr?
6. Klasse, 6. Klasse war das Jahr, in dem ich durchgefallen bin.
Oh.
Die Noten zeigen es ja auch. Mangelhaft, oh, ausreichend. Shit. I was devastated.
Warte, steht es da?
Und oh der Satz zum Weg.
Oh mein Gott.
Mein Herz. Oh
mein ich sterbe. Oh mein Gott. Okay, warte. Diesen Satz habe ich noch nie gesehen. Ich habe diesen Satz noch nie... Okay, also wir zum Full Disclosure sind beide auf dem Gymnasium gewesen. Und da steht... Oh mein
Gott. Ich krieg Chills. Lies sie vor.
Die Erlaubnis zum Vorrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe hat der Schüler nicht erhalten. She's breaking my heart. Jesus Christus.
Schau, pass auf. Es gibt doch immer, kurz vor Jahresende, gibt es immer einen Wandertag.
Ja.
Und ich wusste, okay, wir haben noch eine Prüfung geschrieben, eine Schulaufgabe dann. Also ich weiß nicht, Schulaufgabe. Also halt eine Prüfung geschrieben. Und ich wusste, okay, die entscheidet also alles. Ja. Die entscheidet, ob ich durchfalle oder nicht durchfalle.
Ja.
Und wir sind auf dem Wandertag und ich habe dann meine Klassenleitung immer gefragt, so, ja, habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft? Und sie immer so, ja, ich kann dir das jetzt nicht sagen. Den ganzen Tag habe ich sie genervt damit, dass sie mir das sagen soll. Am Ende meinte sie, ja, du kriegst auf jeden Fall einen Brief. Und es gab ja irgendwie früher so diesen Brief, gelber Brief, glaube ich, hieß der, Vorrücken gefährdet und du kannst aber diese Nachprüfung machen, dass du eine Note verbessert. Ich bin durchgefallen und habe dann diese Nachprüfung gemacht.
Ja.
Ich habe den ganzen Sommer, was ist das, Mitte Juli oder sowas, habe ich nur noch gelernt, Latein gelernt. Ich habe einen Privatlehrer, ein Bekannter von meiner Mom, der Professor an der LMU ist, der richtig krass in Latein ist. Jeden Tag habe ich mich mit dem hingesetzt, Latein-Vokabeln gelernt, Übersetzungen gelernt, alles. Ich war richtig gut, ich war top. Mhm. Dann schreibe ich diese Prüfung, Blackout. Ich gehe nach Hause, meine Mom fragt mich so, und wie lief's? Ich so, ja, ich glaube, es war okay. Irgendwann wundere ich mich, okay, nächster Tag ist Schule, warum habe ich noch keinen Bescheid bekommen, so ob ich jetzt durchfalle oder nicht durchfalle? Meine Mom ruft am Montag an, vor der Schule, ruft so an, ich bin extra aus dem Zimmer gelaufen, weil ich es gar nicht hören wollte.
Mhm.
Und dann meint sie nur so, oh. Und das habe ich halt aus dem anderen Zimmer gehört.
Oh mein Gott.
Meine Welt ist zusammengebrochen. Vorbei. Ich habe das Heulen angefangen, ich habe noch nie mehr im Leben so geheult. Ich lag auf dem Bett, ich habe geweint, ich dachte, mein Leben ist vorbei. Dann hatte ich einen Blackout, ich erinnere mich gar nicht mehr, was passiert ist. Meine Mutter hat mir das dann nur im Nachhinein erzählt, dass ich triefend, also mir ist alles aus dem Körper gelaufen, was aus dem Körper laufen konnte, habe ich nur geschrien, ich will kein Hartz-IV-Empfänger werden, ich habe Angst, Mama. Krank. Ich war durch. Und dann mein Vater, Shoutout Papa. Mein Papa kommt rein, da musst du es halt besser machen. Zu der Zeit hatte ich sehr, sehr schwierige Verhältnisse zu Hause. Also so einmal so pubertär, präpubertär. Und ich hatte einfach Angst. Ich hatte richtige Versagensängste. Egal, was ich gemacht habe, ich hatte immer Angst, dass ich Ärger von meinem Dad bekomme. Ja. Ich habe sehr viel Ärger von meinem Vater bekommen.
Ja.
Sehr, sehr schwieriges Verhältnis auch mit meinem Papa zu der Zeit gehabt. Also die Angst zu versagen hat mich dann immer versagen lassen. Zu Hause, meine Mutter hat mir das auch bestätigt, ich konnte alles. Alle Hausaufgaben, immer, ich war immer top, gute Noten, also zu Hause.
Ja. Yeah.
Und sobald du dann in der Prüfung saßt, hatte ich Angst, dass ich wieder angeschrien werde, du hast es nicht geschafft, du bist ein Verlierer. Ich habe so viel assoziiert damit, schlecht in der Schule zu sein, dass ich das dann irgendwie so in die Praxis umgesetzt habe und so dachte, ja.
Okay, aber warum warst du überhaupt so schlecht in diesem Jahr? Also sorry, das ist ja erst 2. Jahr vom Gimmi und du hast nicht mal einen Sport mit 2 bekommen. What happened?
Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. You don't get that. Ich wollte nicht in der Schule sein. Ich wollte nicht dort sein. Ich habe alles, was ich dort gemacht habe, war dann irgendwann so, mir ist jetzt egal.
Ach, aber nee, ich dachte, die Angst kam, als du halt diesen Bescheid
hattest. Nein, das ganze Schuljahr schon. Schau mal, ich war immer ein Schüler, der immer gute Noten hatte.
Ja.
Immer.
Ja.
So Grundschule, 5. Klasse ist auch noch okay. Und dann auf einmal kriegst du so eine 5, eine 6. So aus dem Nichts. In deinem ganzen Leben hast du keine 5, 6. Okay. Und auf einmal ist es so, wow, was ist dieses Gefühl des Versagens?
Scheiße.
Und dann ist aber auch ganz, ganz eng damit zusammenhängt, die Reaktion deiner Eltern, wenn die auch nie ein Kind hatten, das, also klar hatten die dieses Kind nie, aber also, wenn die ein Kind hatten, das auf einmal schlechte Noten hatte. Yeah. Und dann war das halt nicht so, dass die dann so aufbauend waren, sondern die waren so, nein, du musst es jetzt schaffen. Dieser ganze Druck, diese Last, diese Ängste etc. in der Schule haben die sich halt dann so wieder gespiegelt, dass ich halt...
Also du hast so deine ersten Fünfer bekommen und es war so One-Two-Punch, so irgendwann
noch... Teufelsspirale. Okay. Dann wird es immer schlechter. Mit jeder Prüfung bin ich reingegangen und dachte mir so,
ich fuck. Ich kenne das, okay.
Und dann immer dieses Gefühl, weißt du noch, in der Schule, wenn sie dann so den Notenspiegel an die Tafel geschrieben hatten... Und dann dachte ich mir schon so, fuck, es gibt eine 6 und es gibt 3 Fünfer. Ich will nicht dabei sein, ich will nicht dabei sein, ich will nicht dabei sein. Und dann laufen die so rum und du weißt, fuck, Therese hat eine 1, Julia hat eine 1, deine Freunde haben so 2er. Und dann kommt auf einmal die Lehrerin und gibt dir das Blatt so umgedeckt, dass keiner sieht, was für eine Note es ist. Teilweise habe ich Schulaufgaben genommen, ohne sie anzuschauen und einfach in meinen Rucksack gesteckt. 2 Wochen gar nicht erst angeschaut. Bis ich dann Briefe zu Hause von der Schule bekommen habe, Marcel muss seine Schulaufgabe wieder abgeben. Weil ich so Angst hatte, sie A, selbst anzusehen und man musste ja damals noch unterschreiben lassen.
Ja, klar. War ich in der 5?
Ja, du hast viele Dreier gehabt. Deutsch, Englisch, wow, Englisch 3, du bist so halb Muttersprachler. Erdkunde 3, Kunst 3, ich hätte dich besser eingeschätzt. Aber overall...
Was steht zu dem Verhalten?
Malcolm ist ein zuvorkommender, mitunter übermütiger Schüler. Du hast dich damals schon besser als andere gefühlt. Er arbeitet im Unterricht sehr anerkennenswert mit. Sein Verhalten war angemessen. Okay. War angemessen ist eigentlich so ein Zeichen.
Shady. Schon, ja, ist schon shady. Mm. Und bei der 6. ist ja dann vergleichbar wie dein letztes.
Und dann, Malcolm sollte versuchen, sich besser in die Klassengemeinschaft einzufügen und seine Hausaufgaben gewissenhafter zu erledigen.
Wir sind ein bisschen Twinsies eigentlich. So, das ist schon ein bisschen
wir ähnlich. Haben ähnliche okay, Lauf. Ich war immer der Meinung früher. Gut, ich bin durchgefallen.
Ja.
So shade on me. Ja. Aber ich dachte mir, wer in Sport, Kunst oder Religion eine 5 hat, ist einfach nur dumm.
Ich denke mir, es ist ökonomisch, weil ich wusste so, es ist egal, welche Note ich in diesen Fächern habe. Und ich weiß, als ich meine ersten, was steht davon zu erwarten, als ich meine ersten so 5er bekommen hatte, war das so richtig so, 5? 5? So, ich war delusional. Ich dachte, ich bin immer bei den Einsern. Wenn der Notenspiegel kam, dachte ich so, okay, da ist eine 1, aber eine ist noch für mich übrig. Dann kriege ich einfach 4 zurück. Dann dachte ich mir so, was denkst du, wenn du bist? So denkst du, du bist Julia Baumgartner.
Aber was hast du zum Beispiel über Leute gedacht, Schüler gedacht, die durchgefallen sind? Weil ich hatte ein sehr, sehr spezifisches Bild darüber.
Ja.
Und ich dachte mir, das ist der Dreck der Gesellschaft. Ich dachte mir, das sind Verlierer. Die haben keinen Wert, diese Leute. Und dann bin ich selbst durchgefallen und dachte mir... Und genau das habe ich dann auch so gespürt.
Low-key, durchfallen ist schon echt für mich so... Also für mich persönlich, es gibt diesen Spruch, ja, es ist doch kein Beinbruch, wenn du eine 6 doch hast. Es ist viel schlimmer einfach gewesen. Es ist viel schlimmer so. Dein Bein in meinem Kopf kann sich wieder heilen. Eine 6 ist ein Makel, der für immer an dir haftet. Du bist entwertet, so. Du bist verdreckig. Das ist wie ein Spiegel, der einen Sprung hat. Du kannst dich noch sehen im Spiegel, aber dieser Sprung ist immer noch drin. Für mich war das Allerschlimmste, was jemals hätte passieren können. Sitzen bleiben wäre für mich, das hätte mich gebrochen. Also ich glaube, dann wäre ich so richtig
es hat mich
emo. Gebrochen. Ich hätte mich geritzt oder so. Also wirklich, also ich weiß, für wenn ihr jetzt zuhört und ihr geht in die Schule, es ist nicht schlimm. So, du gehst da wieder drüber hinweg und wir werden auch wieder erzählen, wie wir die Kurve bekommen haben, wie wir unsere Struggles überlebt haben. Aber ich sag einfach ehrlich, mein Mindset war so, das ist das ultimative Low-Class, geht gar nicht, sitzen bleiben ist einfach keine Option. Ich hatte einfach, das ging
gar nicht. Erinnerst du dich noch an andere Schüler, die dann so in deine Jahrgangsstufe runtergefallen sind und du dachtest so, boah, schau, kennst du den?
Ja, und die sind dann meistens nochmal durchgefallen. Kevin
ist durchgefallen, der ist eigentlich aus der 8, der ist schon so alt. Und ich dachte mir so, jetzt bin ich so einer. Aber ich muss dazu sagen, ich war jünger als alle anderen in meiner Jahrgangsstufe. So, deswegen war es jetzt nicht schlimm, also ich bin dann durchgefallen und war dann eigentlich erst mit den Leuten so aus meiner Jahrgangsstufe drin. Aber dieses Durchfallen, für mich war das wirklich so ein Makel, den ich meine ganze Schulzeit nicht mehr wegbekomme. Ich habe mich selbst entwertet gefühlt.
Hast du so Albträume auch gehabt?
Ja, sowas? Schlimm.
Ja, hätte ich, glaube ich, auch.
Schlimm. Ich habe mich selber so richtig isoliert. Ich wollte mit keinen Leuten mehr was zu tun haben. Und meine Schwester hat dann auch immer so Witze darüber gemacht. So, ja, aber du bist ja durchgefallen, du bist dumm. Teilweise dachte ich mir so, okay, this is it. Ist schwer zu sagen, ob man mit, was ist das, 11 Jahren, 12 Jahren depressiv werden kann. Aber ich glaube schon, dass ich so eine depressive
Episode hatte.
Du
warst ja suizidal, richtig.
Ja, ja. Ich dachte mir damals, ich werde so jemand, wie man sie im Fernsehen sieht, diese also Hartz-IV-Empfänger auf den Staat angewiesen, weil ich halt in der 6. Klasse, total perfide, nicht hinbekommen habe, nur eine 5 zu haben.
Die Kids, die in meine Klasse gekommen sind, von oben fand ich cool. Also ich fand die nicht schlimm, ich habe die nicht verurteilt, weil ich dachte, cool, ich habe jetzt ältere Kids, weil ich habe mich mit meinen Mitschülern, das steht ja auch in dem Zeugnis, nicht so gut verstanden.
Ja.
Und die sitzen geblieben sind, dann sind wir meistens Freunde geworden. Also ich war dann immer mit den ganzen, mit diesen Rowdies, die hinten so Sachen geschmissen haben und ich war halt der Streber, aber ich war trotzdem mit
denen dabei. Du warst der Streber der Rowdies.
Ja, genau. ich bin mit denen auch zum Beispiel mit Karim bin ich dann zu Snoop Dogg Konzert gegangen mit 12 oder wie Puff Daddy und so. Und wir haben immer so. Ich hab den so Erotica gezeichnet. Ich hab damals so
Anime.
So Hentai-Porn und so.
Wow!
Also, ja, mal mir das. Ich so, komm, ich liefer dir.
Du hast der Hentai-Plug. Es gab immer in jeder Schule so einen Weirdo, der so Hentai gemalt hat und so weirden Anime-Sex-Shit und du warst das.
Ich war das, ja.
Deepest Secret. Schau, ich hab doch gesagt,
ja, ich hab immer so dicke Titties gemalt, deswegen, also komm, ich brauch was Neues.
Ich muss zugeben, ich habe auch teilweise Hentai gemalt, so einfach nur, weil ich es geil fand, aber ich war nicht gut genug drin, dass man sich erinnern holen konnte. Aber so dein Verhalten spiegelt sich hier wieder. 7. Klasse, Malcolm ist ein lebhafter, impulsiver Schüler, das heißt, du warst einfach laut.
Ja.
Und sein Verhalten war nicht tadelfrei.
Ja.
Und du hast hier auch 7. Klasse. Deutsch 4, Mathe 4 und dann ganz, ganz viele 3, Musik immer noch eine 3.
Ja, 7. Klasse war echt ein schwieriges Jahr für mich.
Hört sich so an,
ja. Bei dir dein zweites Mal 6., was ja eigentlich die 7. gewesen war.
Du Motherfucker.
Marcel ist ein aufgeweckter Schüler, der sich meist gut am Unterricht beteiligte. Er neigte aber auch zu Unterrichtsstörungen und muss lernen, sich weniger in den Mittelpunkt zu stellen. Sein Verhältnis zu Mitschülern war nicht immer konfliktfrei.
In der 7. Klasse habe ich 6 oder 7 Verweise bekommen. Ich war,
wow.
Weil ich mir dachte, okay, du hast es eh schon einmal durchgemacht. Du bist nicht dumm genug, nochmal durchzufallen.
Frau Malmann hat dich zerstört, ja? Warum hast du dich nicht mit den Mitschülern verstanden?
That bitch. Dieses Zitat kommt daher. Vor mir saß jemand, Tobias Eberhardt. Der hat sich umgedreht und mir grundlos mit seinem Heft ins Gesicht geschlagen. Also habe ich mir einfach eine Faust gegeben in der Schule. Und krass. Da hat sich dann irgendwie so das immer entwickelt, dass ich und Tobias Eberhardt uns immer geärgert haben. Sein Vater hat bei uns zu Hause angerufen und hat gesagt, ihr Sohn, der darf meinen Sohn nicht mehr anschauen, der muss jetzt weggehen aus der Schule. Dann ging das wieder so, ja, das ist wieder ihr arabisches Temperament. Sie können ihren Sohn nicht erziehen.
Okay.
Also habe ich diesen Thomas Eberhardt in der Schule fertig gemacht. Ich habe ihn gegen die Wand geschubst, seinen Kopf gegen den Boden gehauen. Dafür habe ich extrem viele Verweise bekommen.
Also ich kann auf jeden Fall schon mal teasern, hier. Es wäre wünschenswert, dass er sich stärker an die allgemeinen Verhaltensregeln hielt. Sein Verhalten gab jedoch das eine oder andere Mal Anlass zu Beanstandungen. Rege am Unterricht beteiligt, wertvolle Beiträge liefert, jedoch den Zusammenhang abwarten, bis er aufgerufen wird. Das ist 8. Klasse, was ist los mit dir? Der durch spontane Äußerungen im Unterricht auffiel. Wow, wie viele kreative Wege gibt es?
Das sind so, jedes Zeugnis zum nächsten ist einfach nur ein kreativerer
Weg. Durch spontane Äußerungen im Unterricht auffiel. Der Motherfucker hat sich nicht an die Regeln gehalten und es hat einfach reingerufen. Ich glaube, in einem Zwischenzeugnis habe ich 4 Fünfer oder sowas oder 3. I was like on the edge. I was on the edge.
Oh, hier. Oh, wow.
Ich war so mit 2
passt
Fingern.
Passt auf. Nein. Nicht mit 2 Fingern. Du standest, nur noch deine Haarspitzen waren in der letzten Klasse.
Ein Teil von meinen Schamhaaren hat mich noch gehalten.
10a Zwischenzeugnis.
Ja.
Deutsch 4, Latein 6,
wow.
Mathe 4, Physik 4, Chemie 5, Spanisch 5.
Wow.
Du warst tot. Das ist eigentlich so ein Zeugnis, wo Leute dann mitten im Jahr sagen, okay, fuck it, ich gehe zurück ein Jahr.
Wie viele Fünfer hatte ich da jetzt?
Du hattest 2 Fünfer, eine 6 und 3 Vierer. Du warst nicht
gut.
Du bist tot.
Ich war einfach... Aber we fall down and we get up.
Aber wie hast du es zurückgeschafft?
That's what I do. Diese Phase in der 10. Klasse.
Aber was hat das mit dir gemacht? Du kriegst so ein Zeugnis.
Yes, yeah.
März oder sowas kriegt man die immer.
Yeah.
Hast du dann selber dir so gesagt, okay, ich muss es jetzt selber hinbekommen? Haben deine Eltern dir geholfen? Was war deine Motivation?
Also ich erkläre, wie ich mit sowas umgehe. Wenn ich eins hatte so. Ich hatte nicht vieles so in meinem Leben. Wir hatten kein Geld, ich war nicht groß, ich war nicht muskulös oder so. Aber ich hatte unendliches Selbstbewusstsein. So, so einfach das, von einer Quelle, ich weiß nicht woher, vielleicht hat es mir mein Vater in mir eingebläut. So. Aber ich dachte, ich bin der heißeste Shit unter der Sonne. Ich bin fucking Malcolm, so weißt du. Und dann weiß ich noch, als ich diese Noten bekommen habe, meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, mein Bruder so, was ist das, was machst du und so. Ich so, I got this, so like, lass mich mal Krisensitzung machen. So, ich habe mir dann überlegt und so und ich habe mir so Intrigen gesponnen so. Ich bin zu jedem Lehrer gegangen, ganz am Anfang so und habe gesagt, ja, ich würde gerne ein Referat halten. Aber ich habe ohne Kontext. Ich würde irgendwann, wenn sich's mal ergibt und so. Und dann war das ja dann so, als es dann immer knapper wurde, dann habe ich gesagt, ja, ich hatte ja doch ein Referat angekündigt. Und dann konnte mir keiner unterstellen, dass ich es jetzt nur mache wegen der Noten, weil ich schon richtig so vor Monaten angekündigt hatte, dass ich das machen wollte. So. Und dann hatte ich diese Referate gehalten und präsentieren kann ich sehr gut und habe dann alles irgendwie so auf 4 so gerade noch geschafft. Aber ich war noch nicht ready. Ich hatte immer noch eine 6 in Latein. Und 6 in Latein heißt, du bleibst sitzen.
Du bist durch.
Und dann habe ich so die alten, crusty, staubigen Bücher von der Bibliothek. Ich so... Ich schaue so durch die alten Bibliotheken und so, weil meine Chemielehrerin hat mir einen Tipp gegeben. Sie meinte so, Malcolm, es gibt noch einen letzten Weg. Es gibt die eine Klausel und so, aber du musst es nochmal nachgucken. Und dann mach ich so, pff, und dann hole ich dieses Buch raus.
So, von, so ein Almanach aufmachen.
Ja, ich schwör's dir, mit so Staub. Und dann stand da so ein Paragraph drin, dass man beantragen kann, dass die Lehrerschaft komplett nochmal abstimmen muss bei dem Fall von einer 5,5, ob man aufrunden kann. Nur bei diesem einen Fall. Mhm. Und dann habe ich das beantragt und habe selber so einen Brief geschrieben mit unserem Faxgerät halt gedruckt und dann hab das so bei Hand geschrieben, so reicht das? Sie so, ja, damit kann ich arbeiten. Und dann hat sie das beantragt und ich habe Kampagne gemacht. Ich habe alle Lehrer bearbeitet, die E-Mails rausgefunden. Ich habe sogar beim Kultusministeriat, ich weiß mit meiner supergenius@web.de eine E-Mail geschrieben, dass der nochmal anruft bei meinem Direktor. Ich habe so ein bisschen die Racecard nochmal aktiviert. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl für mich, ich werde irgendwie anders behandelt. Und the gods just aligned, die haben dann gewählt. Und ich hatte von 90 Leuten, haben 47 gesagt, ja, er darf vorrücken.
Oh, wow.
Und der Herr Leis, mein Lateinlehrer, hat noch so eine flammende Rede gehalten. Man kann nicht auf die Oberstufe ohne Lateingrundkenntnisse. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn man mit solchen Leistungen überhaupt gymnasial irgendwie hier abschließen kann?
Oh, wow.
Aber die anderen waren der Überzeugung, dass ich das Abitur bestehen würde. Und ich, I just did it so. Die ganzen anderen, ich weiß noch, Sebastian und so ganz viele weiße Kids, die waren so pissed at me. So, ich bin so an denen vorbeigegangen, so wie in seinem Musikvideo, wenn die so das Haus so zerbrennen. So, ich hab das brennen lassen und bin vorbeigegangen. So. Aber das war am Moment. So, ich hab's einfach
key.
Ich hab's einfach geschafft so und bin dann in die 11. Klasse gekommen.
Richtig, aber mit einer 5, 1, 2, 3, 4.
Alles wieder gerettet.
4 Vieren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dreien, 5 Vieren, 6 Dreien. Also, du hast es noch hinbekommen.
Physik, Chemie,
alles. Aber das ist zum Beispiel auch was ich sehr spät erst verstanden hatte, eigentlich auch erst so zur 10., 11. Klasse. Dieses Campaignen, dieses einfach Groundwork machen, zu den Lehrern gehen, einschleimen, low-key, einfach irgendwie so einen auf Snitch machen.
Ja.
Einfach nur, um gute Noten zu machen.
Und kennen die Regeln, kennen die Ausnahmen.
Die Regeln, die Ausnahmen und was eigentlich das Wichtigste ist, no one gives a fuck about Schulaufgaben. Wenn du eine 1 mündlich hast, dann kannst du schriftlich der schlechteste Schüler von allen sein. 3 kriegst du immer.
Arbeite effizient. So, ich habe einfach nur auf 4 mich gerettet. So. Ich
Vier gewinnt. Aber mein Abi ist besser als deins.
Ja, aber es ist meistens makellos ohne...
No, it don't matter. Wenn man sein Abi gemacht hat, dann im Abitur steht nicht drin, ob man durchgefallen ist.
Ja, es ist mir... Also für mich wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen, sitzen zu bleiben und dann... Du hast ein sehr gutes Abi. Ja, also wir haben die Zeugnisse durch.
Sag mal ehrlich, Malcolm, was ist dein Bild von Leuten gewesen, die einen anderen Schulweg irgendwie hingelegt haben und trotzdem irgendwie dann doch an der Uni, das ist wie so ein Trichter, völlig irrelevant irgendwann, wie du dein Abi gemacht hast. Du landest dann auf einmal auf demselben Platz. Was war dein Bild von Leuten, die kein Gymnasialabi gemacht haben?
Erstens können wir nur von unseren Erfahrungen im Gymnasium sprechen, so. Wir sind halt beide nach der Grundschule aufs Gymnasium gegangen.
Aber dafür haben wir ja euch, deswegen schickt ihr uns, die
genau.
vielleicht kein gymnasiales Abitur gemacht haben, schickt ihr uns eure Stories.
Also prinzipiell war es bei mir so, ich bin von der Grundschule auf so eine Mädchenschule gekommen damals, auf eine Mädchenrealschule, weil wir damals umgezogen sind. Ich war sehr schüchtern und ich hatte nur ein Jahr, mich in der Grundschule einzuleben, bin dann eben auf die Realschule. Auf der Realschule war es so gut, da hatte ich irgendwie nie Probleme. Da waren auffällig viele Mädchen aus so muslimischen Familien da. War für mich gar nicht wichtig oder sowas, aber das war halt sehr auffällig, aber da hatte ich eigentlich nie Probleme. Erst, ich würde sagen, auf der FOS, ich bin dann von der Realschule auf die FOS gegangen, habe dann 11. Klasse gemacht, 12. Klasse gemacht und habe dann den Schnitt gehabt für die 13. Klasse. Und ich hatte in der 12. Klasse, hatte einen Deutschlehrer, den ich katastrophal fand. Das war ein super junger Lehrer, der gerade sein Studium beendet hatte und sein Referendariat. Der hatte halt in einer christlichen Uni studiert und in so einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt gearbeitet und kam dann nach München. So versuche ich es mir irgendwie zu erklären. Und wir waren praktisch die erste Klasse, die er hatte, die 12. Und ich hatte ihn in Deutsch und ich glaube in Sozialkunde. Und wir sind von Anfang an irgendwie nicht so warm geworden, was an sich ja nicht schlimm ist, weil gut, man findet jetzt nicht jeden Lehrer, den man hat, super sympathisch. So. Problem war einfach, dass ich ihn in Deutsch hatte und er mir in Deutsch super schlechte Noten, wirklich richtig schlechte Noten gegeben hat. Ich hatte 4 Punkte in Deutsch teilweise. Also ich hatte nichts Besseres als 3, 4, 5 Punkte. Und das war für mich total krass, weil ich in Deutsch in der 11. Klasse 11 Punkte hatte. Also so durchgehend hatte ich halt 11 Punkte, 10 Punkte. Auf einmal nach den Sommerferien schreiben wir eine Kurzarbeit und ich bekomme 3 Punkte raus. Und ich dachte, okay, das war ja auch wieder nur ein Aufsatz. Ja, nicht so, als hätte ich da irgendwelche Fragen inhaltlich irgendwo beantworten müssen, wo ich das Wissen einfach nicht hatte, weil ich es nicht gelernt habe. Sondern ich habe auf meinen Aufsatz 3 Punkte oder 3 oder 4 Punkte bekommen. Und das ist halt natürlich schon extrem. Dann bin ich zu ihm hin und meinte so, ja, hey, kann ich Sie mal kurz fragen? Also ich bin jetzt irgendwie schon ein bisschen geschockt, dass ich da jetzt nur 3, 4 Punkte drauf bekommen habe. Kann ich ein Feedback haben? Und dann meinte er, ja, ich soll mir nichts draus machen, weil es passiert ja öfter bei Menschen mit Migrationshintergrund. Und er hat es ja damals, das war so entschuldigend, so, ja, machen Sie sich nichts draus. Und ich dachte so, Moment mal kurz, was hat das denn jetzt damit zu tun? Dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass mein Name nicht Müller ist, sondern Aburakia. Gut, es war für ihn irgendwie klar, der Name irgendwie gibt an, wie gut du in Deutsch bist, so gefühlt. Und ich habe das dann auch korrigieren lassen tatsächlich bei meiner alten Deutschlehrerin, die habe ich dann kontaktiert und ich meinte so, hey, ich habe in allen Schulaufgaben krass schlechte Noten, ich muss bei dem mein Fachabi schreiben, ich weiß nicht, wie das laufen soll. Weil er meinte dann zu mir, er kann sich das nicht vorstellen, dass ich letztes Jahr so gute Noten hatte. Dann hat meine, ich muss sagen, es war eine sehr, sehr nette Deutschlehrerin, hatte die kompletten Auszüge aus dem letzten Jahr dabei, ist zu ihm hin und meinte dann so, ja, das ist ein eklatanter Unterschied einfach. So, es ist wirklich wie Tag und Nacht und irgendwo kann das ja nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen. Hat sich auch dann irgendwie nicht geändert. Das war dann eher so, dass er mich so ein bisschen auf dem Kieker hatte. Ich hatte ihn auch in Sozialkunde, da bin ich krass mit ihm angeeckt immer. Ich bin dann eben in die 13. Klasse gekommen und da war das dann schon so, dass wir nur noch 3 Schüler waren, die da irgendwie nicht deutschen Hintergrund hat. Dahin in der Schullaufbahn, gut, da wird man immer wieder Diskriminierung und Rassismus erfahren, aber ich glaube, ja, das Schwierigste ist einfach an der Uni, weil es geht darum, dass ich mich als Schüler dann erstmal selber orientieren muss, was will ich studieren? Und ich glaube, das ist einfach dieser Zugang zur Uni. Wo kann ich hingehen? Ich kann mir BAföG beantragen, das wissen viele überhaupt nicht. Wie gesagt, die können sich dann, wenn man es nicht weiß, dass man BAföG beantragen kann, dann lässt man es vielleicht gleich und macht irgendwie eine Ausbildung, weil man gar keinen Plan hat, wie man sich das so finanzieren soll. Das Schwierigste ist einfach, diesen Zugang überhaupt zur Uni zu kriegen. Und das ist ja in der Arbeitswelt immer noch das Gleiche, weil ich muss lernen, wie man sich bewirbt. Ich kann es bis heute nicht richtig. Also ich weiß bis heute irgendwie nicht so richtig, wie bewerbe ich mich, weil klar, unsere Mutter konnte ja Deutsch, aber auch die hatte da jetzt echt nicht so die Expertise darin. Der Papa hatte ja selber irgendwie das nicht gekonnt und da musste man sich das ja irgendwie selber beibringen, wie man sich bewirbt. Bin dann an die Uni gegangen und dann hieß es, ja, schreib eine Hausarbeit. Und ich war so, ey, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil das eben, ja, es wurde halt angenommen, dass ich das in der Schule gelernt habe. In der Schule hatte ich es aber auch nicht gelernt. Und konnte es zu Hause auch irgendwie nicht vertiefen, habe es dann immer irgendwie schon hinbekommen. Und aber nicht so, wie ich es vielleicht gerne hätte, habe mich halt immer ein bisschen durchgemogelt. Und das ist halt schon ein Problem, dass an der Uni da wirklich die Kurse nicht, da gab es keinen Kurs so. Wie schreibe ich eine Hausarbeit? Das gab es bei mir persönlich jetzt einfach nicht. Vielleicht gibt es bei anderen Bachelorstudiengängen irgendwie. Aber mir gab es das nicht und es war wirklich ein ganz großes Problem.
Okay, ja, krass. Natürlich total anders wie so für uns. Ich glaube, bei mir war das Ding, und das ist eigentlich schon traurig, aber ich habe als Kind schon gemerkt, dass es mir eine Genugtuung gegeben hat, irgendwann zu erwähnen, dass ich auf dem Gymnasium bin. Weil ich gespürt habe, weil ich schwarz bin und weil ich Dreadlocks habe, dass es für die so ein Schock oder ein Überraschungsmoment ist. Ja. Weil ich schon gewusst habe, dass Kinder wie ich oder die aussehen wie ich für dümmer betrachtet werden oder dass denen nicht zugetraut wird oder dass es in irgendeiner Form merkwürdig sei. Ja. Und das hat mir auch mein Lehrer gespiegelt. Oh, du bist der junge Obama oder so. Like, als hätte ich irgendwas erreicht. Ich bin einfach nur aufs Gymnasium gegangen. Mhm. Und die Leute, okay, vielleicht war ich auch so super intelligent oder so, aber ich habe das Gefühl, manchmal, das ist so eine Mischung, man kann das nicht beurteilen. Auch wenn dir jemand sagt, oh, du sprichst, aber du bist so eloquent oder so. Ja. Dann weiß ich manchmal nicht, sagst du das, würdest du es jedem so sagen? Oder sagst du das, weil ich so aussehe, wie ich aussehe? Und das ist immer so eine 50-50-Chance. Und deswegen als Kind fand ich das richtig gut, irgendwann reinzustreuen, ich gehe aufs Gymnasium. Und klar, natürlich jemand, der auf die Hauptschule oder auf die Realschule gegangen ist, man hat sich schon irgendwie, man war einfach froh, dass man nicht zu dieser Gruppe gehört hat und man hat sich da schon irgendwie dankbar oder gefühlt, dass man da nicht Teil von ist. Aber für meine ganz, also alle meine Cousins und Cousinen, die ich kenne, sind halt fast alle auf die Hauptschule gegangen. Mhm. Und natürlich ist es auch eine Waffe, wenn die, weil die sind alle, die in Deutschland leben, die meisten sind von meiner arabischen Seite und die hatten alle beide zwei weiße arabische Eltern und die haben mich halt oft auch rassistisch angegriffen, aber... was auf der Hauptschule so. Ja. So, weißt du, jetzt ist es gar nicht mehr lustig, weil es die sind halt literally, die machen halt so, ja, Niedriglohnarbeit oft oder so harte Arbeit oder verdienen viel mehr als ich, aber machen halt echt räudige Arbeit, so, so, the battle is won, so, jetzt ist es vorbei, diese Gespräche gibt's auch nicht mehr, aber das war schon eine Waffe, wenn der eine dich dann Snickers nennt oder so, was dann, du kannst nicht mal richtig Deutsch, sowas willst du von mir.
Und ich kannte das nur vom Bolzplatz. Am Bolzplatz konntest du immer diese Waffe spielen. Ich bin auf dem Gymnasium. Und das hat mich, auch wenn das völlig ohne Zusammenhang eigentlich an dem Punkt war, habe ich das immer genommen, um irgendwie so Argumente zu gewinnen. Und genauso wie du es jetzt mit deinen Verwandten gemacht hast, so, du kannst nicht mal richtig Deutsch. Wenn irgendwer mit dumm kam, hast du gesagt, so, ja, ich gehe wenigstens auf Gymnasium. Das war wie wenn du bei Yu-Gi-Oh! So den weißen Drachen mit eiskaltem Blick spielst. So, der zerfickt alles. So, du kannst machen, was du willst. Pam, Gymnasiumkarte. Musste ja keiner wissen, dass ich durchgefallen bin, aber... Ich vertraue auf das Herz der Karten. Yugi, bam, Gymnasiumkarte.
Aber das hat mich echt... ich habe selbst nach meinem Abi, weil es nicht so gut war, wie ich wollte, Albträume. So habe ich es überhaupt bestanden? Ist es überhaupt beendet? So, das ist alles weg. Aber diese Phase ist schon traumatisierend, auch sich so über Noten zu definieren.
Würdest du overall deine Schulzeit als eine glückliche Schulzeit bezeichnen?
Es war sehr schwierig. Ich wurde sehr viel gemobbt. Mir wurden so meine Klamotten irgendwie versteckt. Ich wurde allerlei mit Namen beleidigt. Ich hatte Probleme so mit anderen Mitschülern, Schülerinnen. Ich hatte so Identität. Identitätskrisen und so. Ich hatte Probleme mit meiner Familie, aber trotzdem, ich bin einfach stark. Ich bin einfach ein sehr starker Mensch. So, ich habe dieses Spiel durchgespielt. Ich bin alleine in die Sprechstunden gegangen, weil meine Eltern nicht hingehen konnten. Ich habe einfach die Tricks genommen und ich schäme mich nicht dafür, weil für mich waren die Umstände einfach schwierig und you do what you have to do. Es geht nicht darum, wie klug oder, sondern wie findig bist du.
Yeah.
Verstehst du das System?
Yeah.
Kannst du da Lücken finden? So. Und insofern hat es mich viel gelehrt und ich bin wahnsinnig privilegiert, weil ich total viele coole Sachen gelernt habe. Es war eine schwierige Zeit, aber ich kann andere Schüler, die haben sich halt wirklich geritzt. Oder die haben wirklich, keine Ahnung, ganz schlimme so Alkoholphasen gehabt oder so. Und das hatte ich alles nicht so.
Ja.
So, eigentlich war alles so in Ordnung. Ja. Das definiert dir dein Leben nicht so. Das ist halt so.
Wobei, ich muss an der Stelle sagen, es definiert dein Leben schon. Nicht literally, also nicht deine Noten, nicht das, was auf dem Zeugnis steht, aber
der Abschluss.
Die Schule und der Abschluss machen dich schon. Also du wirst dann schon, Deutschland ist halt ein Land von Fakten. So, du brauchst ein Abitur. Dein Abitur bringt dich auf jeden Fall auf eine Uni.
Ja.
Die Uni kann dich wiederum weiterbringen. So, das ist schon dieser Bildungsweg, Bildungsaufstieg, ist halt in Deutschland sehr eng damit zusammenhängend, dass du eben diese Struktur, diese infrastrukturellen Dinge durchläufst und dadurch dich hocharbeitest, weil du halt daran immer gemessen wirst. So, ah, okay, du hast dein Abitur, schon mal sehr gut. Du hast ein fertig abgeschlossenes Studium, ah, sehr gut. Auch bei uns im Journalismus, ah, du hast ein Volontariat abgeschlossen, ah, sehr gut. Natürlich, es gibt immer Leute, die so Quereinsteiger machen, einfach Genies sind, hier und da aufsteigen, aber so der sicherste Weg ist immer, mach deine Schule gut fertig, mach dein Abitur,
ja,
mach dein
Dienst, mach dein Dienst. Okay, macht euch fertig, setzt euch unter Druck, weil es ist wichtig. Du hast recht. Also
ist,
nein, ihr müsst euch
knechten. Du hast recht.
So, ohne mein Abi bin ich nichts.
Wärst du ohne dein Abi aufs Gymnasium gekommen? Auf die Uni?
Nein, natürlich nicht.
Ohne dein Uni-Abschluss
hättest du einen Mund bekommen? Spielt das Spiel. Ich sag euch konkrete Dinge, die ihr mitnehmen könnt.
Warte.
Habt gute Ärztinnen und Ärzte, die euch Atteste ausschreiben. So.
Ja.
Das Attest-Game ist super wichtig.
Hängt euch an Streber in der Schule. Low-key, die haben Tricks, diese Motherfucker. Die haben auf einmal, die haben Mitschriften, klaut euch alles, klaut euch Hausaufgaben, wenn es sein muss. So, wenn es euch Druck macht, nehmt euch das einfach alles zusammen. Und ganz, ganz wichtig, vergesst niemals das Game, wenn ihr mündlich top seid, könnt ihr schriftlich scheiße sein. Und bis zur 10. Klasse ist es völlig irrelevant, was für Noten du hast. Du musst nur durchkommen.
Du hast dann dein Abi gemacht.
Ja, ich habe mein Abi gemacht. Mein Papa hat zwar angefangen zu studieren in Italien und Deutschland, aber nie fertig studiert.
Ja.
Und hat auch nie richtig studiert, das muss man dazu sagen.
Okay.
Er war zwar eingeschrieben, aber er hat nie richtig studiert.
Okay.
Das heißt, ich hatte überhaupt kein akademisches Vorbild. So studiert man, so macht man Schule. Ich war der erste meiner Familie, der einen Bachelor hat, vor meiner Schwester, obwohl sie älter ist als ich.
Ja.
Das heißt, ich saß dann vor der Entscheidung, okay, was machst du mit deinem Leben?
Mhm.
Dann habe ich gegoogelt, wie wird man Journalist? Fuck, in Deutschland. In München gab es zu dem Zeitpunkt keinen Studiengang Journalismus und ich dachte mir, okay, du brauchst einen Studiengang Journalismus, um Journalist werden zu können. Also ich gegoogelt, oh, es gibt eine Privatuniversität, die sogar Sportjournalismus anbietet.
Mhm.
My dumbass, ich hatte nicht mal Geld, so, wir sind so poor, Aber ich dachte mir, okay, das ist der einzige Weg, wie ich da reinkommen kann. Ich kenne niemanden. Mhm. Also muss ich diese Geldlast auf mich nehmen, um überhaupt erst in diese Branche reinzurutschen. Und dann bin ich dumm genug gewesen, 30.000 Euro für ein Studium auszugeben. Jesus. Mit BAföG, mit Extraarbeiten. Während alle anderen an der Uni kommen so mit Mini Cooper, Fiat 500, wow. Fendi-Tasche. Und ich sitze so mit meinem E-Spike-Rucksack, denke mir so, wo bin ich hier gelandet? Und da habe ich das erste Mal gemerkt, an einem gewissen Punkt ist es völlig irrelevant, ob du Fachabitur hast, ob dein Dad dir dein Abitur an eine Privatuni-Schule gekauft hat. Auf der Universität kommen alle Leute zusammen und du bist derselbe Mix. Es ist kein Unterschied. Auf der Schule, auf dem Gymnasium sagt niemand zu dir, ah, dein Abitur ist aber besser als von allen Leuten hier. So, die ist völlig irrelevant.
Aber in dieser Privatuni, die jetzt da auch diesen Bachelor gemacht haben, arbeiten die jetzt noch als Journalisten? Oder?
Also viele von denen, die mit mir Abschluss gemacht haben, wusste ich auch damals schon, die werden niemals den Grip haben, da überhaupt erst irgendwie reinzukommen. Mhm. Ich hab mir auch gedacht, okay, du hast dieses Geld investiert, du musst aber dann halt auch alles daraus machen. Ich habe gute Noten geschrieben an der Uni. Ich habe während meiner 7 Semester an der Uni ein Auslandssemester und 5 Praktika gemacht. Mhm. Ich habe immer gearbeitet, um mir das auch zu finanzieren, aber auch um die Erfahrungen zu machen. Jesus. Und ich wollte quasi am Ende des Studiums ready sein, um direkt was machen zu können. Siehe da, es ist auch in der Realität dann so gewesen. Ich habe sofort einen Job bekommen bei Eurosport, aber ich wusste das von allen anderen, weil sie eben nicht diese Arbeit reingesteckt haben, dass es auch nicht funktionieren wird.
Verstehe. Aber es ging ja auch alles nur, weil du noch zu Hause bei deinen Eltern warst.
Ich habe bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, ich habe Maximalbeitrag BAföG bekommen, ich habe ein Stipendium bekommen, weil ich so viele Sprachen gesprochen habe.
Okay.
Also ich habe schon sehr viel Glück auch an der Stelle gehabt.
Also weil da muss ich sagen, so, ich weiß noch die Phase, als ich für euch jetzt, wenn ihr zuhört und ihr seid in dieser Phase oder wenn ihr da gewesen seid, nach meinem Abi, dann gab es so komische Pseudo-Unis, die dir so kreative Studiengänge angeboten haben.
Ich bin drauf reingefallen.
Fotografie, Songwriting oder so.
Music
Management oder so ein Bullshit. So Dancing, Drama oder was auch immer. Und du denkst dir so, vor allem ganz viele so Schwarzköpfe oder schwarze Menschen denken sich, ich werde berühmt, ich werde Schauspieler. Yeah, yeah. Das ist so, weil das ist das einzig Zugängliche, so was du siehst. Das kann ich werden. Rapper, Moderator, so. Damit kann ich mich identifizieren. Du kennst ja, ich kannte auch in meinem Umfeld keiner, der jetzt Quantenphysiker ist oder so. Wenn jetzt meine beiden Eltern Architekten, dann hätte ich gesagt, nee, vielleicht übernehme ich das, aber da, ich hatte keinen Zugang. So, ich wusste nur so, ja, so Medien, Kunst. Das,
ja, ist spannend.
Das ist, ja, das, und das ist so wie ich, für mich als schwarzer Mensch. Ich sehe keine Lehrer oder so, die aussehen so. Und dann war ich auch in so Einführungsveranstaltungen. Erstens war es super teuer und zweitens habe ich aber irgendwann gemerkt, das ist nicht respektiert. Ich bin immer noch so ein bisschen urteilig, das so ein bisschen.
Du hast jetzt zum Beispiel staatlich studiert, ich habe privat studiert. In der Branche, wenn du in den Medien gerade drin bist, they don't care. Das ist denen völlig egal, ob du LMU-Abschluss hast oder Makromedia-Abschluss. Natürlich könnte ich jetzt Kommunikationswissenschaften an der LMU studieren.
Ja.
Aber dann habe ich keinen privaten Draht zu Sky rein. Ich kriege keinen Professor, der mich dann vorschlägt, weil ich so gut bin, bei einem ZDF-Praktikum reinzukommen. Das muss man auch dazu sagen. So, diese Praktika, die ich gemacht habe, hat niemand anderes bekommen. Und es gibt niemanden, der seinen Bachelor-Abschluss gemacht hat und zu dem Zeitpunkt schon 5 Praktika, ein Auslandspraktikum beim ZDF in Washington hatte, die ich auch in vielen Teilen bekommen habe, weil ich eben Professoren gut kannte, mich mit denen einfach auch auseinandergesetzt hatte und da so die Extra-Work geleistet.
Yeah.
Ich weiß jetzt zum Beispiel, klar, ich hätte mir diese Kohle sparen können irgendwo, Kommunikationswissenschaften hätte ich auch irgendwo reingebracht, aber dann wäre ich jetzt mit 24 nicht da, wo ich bin, definitiv. Aber so, diese Privatunis und kosten viel Geld, aber sie haben auch so diese Leverage zu sagen, wir haben die Kontakte in die Branche, die du, wenn du aus Kreisen wie unseren kommst, eben nicht hast.
Ja.
That's the way to go. Du kannst diesen Weg nehmen, kostet viel Geld.
Ja.
Fair enough, man muss das auch akzeptieren, dass es einfach sehr teuer ist. Aber wenn du die Kontakte nicht hast, du hast keine Ahnung, wie man überhaupt studiert. Du kriegst an der Privatuni Hilfe. Wenn du diese ganze Infrastruktur gar nicht hast, überhaupt erst in eine Branche, die du irgendwie geil findest, reinzukommen, do it.
Also wie gesagt, ich persönlich, für mich wäre das so keine Option gewesen und ich habe nicht so viel, diese Privatunis waren mir zu teuer und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist jetzt auch nicht so ein respektierter Abschluss, es geht eher um die Erfahrungen, die du dort machst oder die Leute, die dort kennenlernst. Und wenn du dann auch so mental belastet bist und dann auch noch so eine Kostenaufwand hast und dann noch zusätzlich kellnern und sonst was musst, kann man sich überlegen, so, das erhöht den Druck, aber für mich war das dann am Ende keine Option. Ich habe dann zum Glück, aber das ist auch ein Privileg, weil ich ein normales Abi hatte, konnte ich normal studieren. Viele Leute haben Fachabitur, die können dann nicht einfach irgendwas studieren, was sie wollen an jeder staatlichen Uni. Die brauchen dann auch oft solche Privatunis für gewisse Studiengänge. So. Also das will ich auch gar nicht wegnehmen. Und dann habe ich Sprachwissenschaften studiert und dann hatte ich, mein Privileg war halt zum Beispiel, dass ich in München gewesen bin und hier die ganzen Praktika machen konnte. Also die ganzen Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, waren in München, ich konnte bei meinen Eltern leben. So. Wenn ich aber jetzt nicht bei meiner Mutter hätte leben können und ich muss dann irgendwie nach Hamburg oder nach Berlin oder so, hätte ich mir das nicht leisten können, weil du musst dir ja dafür entsprechende Wohnung nehmen und so.
Klar,
und so.
Voll.
Und das heißt, Insofern, das Studium ging dann auch. Ich war beim Studium auch sehr findig. Ich habe sehr viele Hausarbeiten doppelt und dreifach abgegeben. Ich habe hier zwei verschiedene Bachelor parallel gemacht, Spanisch und Englisch. Und das hat dann auch so geklappt. Ich bin an meinen Job gekommen, weil ich ein Praktikum bekommen habe über meine Mom, die Licht über das gewesen ist. Dann habe ich ein Praktikum dort auf eine Aftershow-Party bekommen, weil ich eine Frau da voll gequatscht habe. Bei der Plattenfirma war es meine Aufgabe, so bekannte Musiker, Musikerinnen zu promoten. Und dann haben wir natürlich mit Zeitungen und Fernsehsendern gesprochen. Und diese E-Mails und Kontakte hatte ich. Und dann habe ich denen geschrieben, dass mich das interessiert. Und dann bin ich bei ProSieben gelandet und habe da ein Praktikum gemacht. Und bei PULS, vom Bayerischen Rundfunk und Jugendangebot, haben die mich dann auch ich habe angefangen, dort Radio zu moderieren und Beiträge zu machen.
Aber wolltest du immer in den Journalismus so rein? Und warum bist du nicht bei diesen ganzen Plattenfirmen etc. geblieben?
Ich fand das richtig geil in dieser Plattenfirma. Ich habe immer noch da so einen Pulli von denen, von Sony Music. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe so viele Promis kennengelernt. Ich konnte die Verkaufszahlen sehen von jedem Künstler. Ich bin ein wahnsinniger Nerd. Das war eine wunderbare Zeit. Aber am Ende wollte ich dort habe ich einen Nigerianer kennengelernt. Und der hat zu mir gesagt, so, weil ich war mir nicht sicher, ob ich mein Studium beende. Ich habe dieses Praktikum gemacht und ich dachte so, ich mache irgendwie Praktika und dann übernimmt mich irgendjemand. Und dann hat er zu mir gesagt, if it's one thing you do, you have to get your degree. So, du musst einfach studieren. Er hat darauf insistiert, bestanden, mach deinen Abschluss. Und wegen ihm habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich den Abschluss. So, weil mein Eltern und mein Vater waren scheißegal. Du machst Hauptschule, ist in Ordnung. So, es war meinem Vater so egal, welchen Schulabschluss ich hatte. Meine Mom konnte das auch nicht einschätzen, ob ich jetzt Studium brauche oder nicht und so. Die kann das nicht ein, das ist so, ja, die sind stolz. Ich freue mich und so, aber die konnten dir da keine qualifizierte Aussage. Und dann habe ich da bei ProSieben angefangen, dann habe ich bei BR angefangen und dann habe ich jetzt eine Ausbildung gemacht, mein journalistisches Volontariat.
Es hat für mich nicht dieses Bild von Ausbildung, wo du Berufsschule gehst und du gehst gleichzeitig in die Ausbildungsstätte und machst so dieses ganze Systematik.
Also ich konnte alles wie Ausbildung, beim Zoo habe ich Rabatt bekommen und so. Also
okay, du hast deine Ausbildung gemacht.
Genau. Ja,
so
natürlich.
Funktioniert das natürlich.
Aber wenn du zum Beispiel, also ja, wie gesagt, du kannst auch eine Ausbildung bei duales Studium machen mit Ausbildung, kannst eine Ausbildung machen zum Zahntechniker, Ausbildung
ja,
machen.
Das waren alles so. Das waren keine Dinge, wo ich mir dachte, ich will auch so arbeiten, weil ich es halt von meinen Eltern kannte. Ich dachte mir, das sind Dinge, die mich im Leben nicht großartig weit bringen.
Verstehe.
Du wirst auf der Stelle tappen. Meine Eltern sind so obere Unterschicht und ich wusste, wenn ich auch sowas mache, dann bleibe ich auch untere Oberschicht.
Das ist ja der spannende Punkt, weil worauf wir jetzt hier eigentlich auch hinaus möchten, ist ja, das hat dir dann dazu geführt, dieser Druck, um die guten Noten zu haben, dass du sitzen geblieben bist, dass du dann Arsch viel Geld für dein Studium ausgegeben hast, dass du dich jetzt irgendwie so total reinkniest und dann auch sagst, oh, das Geld ist so geil und ich verdiene viel mehr als der Nächste und so. Und das hier so eine riesen Priorität in deinem Leben jetzt eingenommen hat. Wir reden ja ernst oft darüber, gestörtes Verhältnis, dass du so Freizeit hast.
Ja.
So, dass du gar nicht mehr Nein sagen kannst, dass du ständig nur unterwegs bist.
Schau mal, wenn du nie Geld hattest in deinem Leben und auf einmal hast du eine Möglichkeit, 6.000 Euro im Monat zu verdienen, fuck it, ich nehme die Kohle. Obwohl dich das nicht voll erfüllt, obwohl es nicht deine Herzensangelegenheit ist, so wie jetzt der Podcast oder wie andere Moderationsthemen, wo ich persönlich viel mehr irgendwie auch invested bin. Aber wenn du halt so viel Kohle bekommst und du hattest dein ganzes Leben kein Geld und du hast immer diese Angst gehabt, okay, ich werde nicht dafür sorgen können, ich kann meinen Eltern nichts zurückgeben etc. Und auf einmal hast du diese Möglichkeit, dann denkst du dir, ich nehme die Kohle.
Dass man sich übernimmt und überlastet.
Aber das war natürlich, es hat damit dazu gespielt, weil alle Extrastunden, alle Extra-Tage, die ich geleistet habe, kann ich mir auch auszahlen lassen. Jeder Tag, den ich mehr arbeite, habe ich gesagt,
hey. Du hast ja dann auch noch gekellnert, ewig lang am Wochenende so.
Ja, mehr Geld.
Also das waren für mich dann so Dinge, wo ich so, wenn man so studiert und so und so viele Sachen zurück, ist es voll gut. Was halt so, halt für mich wahnsinnig schwierig gewesen ist, Nein zu sagen, weil ich war so dankbar, ich habe dann so richtig viel reingebuttert, ich bin immer abends, habe ich noch extra Stunden reingearbeitet, auch in dem Praktika war das für mich ganz normal, dass ich irgendwie teilweise bis 1 Uhr noch dran war, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, so. Aber irgendwann merkst du, erstens wusste ich nicht, zum Beispiel, wenn ich mal einen Tag frei hatte, hatte ich keine Ahnung, was mache ich jetzt damit, weil ich die ganze Zeit nur so mich darüber definiert habe, wie viel leistest du, wie viel machst, und dann hast du einen Tag frei und du weißt gar nicht so, es lohnt sich nicht, irgendjemand anzurufen. Du willst aber auch nicht, dass sich diese Person bei dir meldet, weil du gar keinen Bock auf die Person hast. Aber du kannst ja auch nicht gar nichts machen so. Du willst ja auch so, dass deine Zeit irgendwie gut ist so. Und das ist etwas, was für mich ein bisschen krankhaft geworden ist. Und ich dann irgendwie einfach nur jede freie Zeit genutzt habe. Ja, dann muss ich produktiv sein. Ja, dann schreibe ich noch E-Mails. Dann habe ich noch eine Idee. Dann fällt mir noch ein Social-Media-Post ein. Oder dann kann ich ja noch einen Podcast draus machen oder so. Und das sind dann so Dinge, wo ich halt schon oft an meine Grenzen gestoßen bin und wo das, glaube ich, wichtig ist, sich selbst zu sagen, ja klar, du musst mehr leisten als die Person neben dir, sonst kommst du da nicht hin, wo du hin willst. Ich bin auch sehr dankbar, weil es auch viele Früchte getragen hat, aber du zahlst einen sehr hohen Preis. Ich habe jetzt die letzten Wochenenden halt fast sehr oft einfach durchgemacht, nicht geschlafen, ich bin todkrank irgendwie nach Leipzig gefahren, ich hatte jetzt vor zwei Wochen einen sehr herben Autounfall und war dann eine Woche später wieder direkt in der Redaktion. Ich war in den Vereinigten Staaten von Amerika so.
Du kommst jetzt langsam an den Punkt, dass du sagst, okay, du musst wieder mehr auf dich achten. Also alles, was du gesagt hast, absolut. Und ich glaube, was nochmal dazu kommt, ist diese soziale Isolierung. Weil was ich mitbekommen habe, du arbeitest immer, man hat nie Zeit, man ist immer unterwegs.
Ja.
Und am Anfang fragen die Leute noch so, ja, hast du Lust am Abend das Trinken zu gehen? Wenn du 5-mal Nein gesagt hast, also ich werde nicht mehr gefragt. Und die Tage, die ich dann frei hatte, wollte ich dann auch nicht mit sowas verbringen.
Ja.
So die Tage, die ich frei hatte, mussten immer so richtig out of this world sein, exquisite. Das musst du, ich mache nur was, wenn es das Besonderste der Besondersten ist.
Ja.
Was, ich soll bei euch auf der Couch sitzen und Fußball schauen? Get the fuck out of here. So, die Scheiße brauche ich nicht. Man isoliert sich dadurch, weil man sich dann durch diese ganze Arbeit so eine Erwartungshaltung für seine freie Zeit aufbaut, dass man eben dann genau dieses Problem hat, du wirst irgendwann nicht mehr eingeladen, du willst auch gar nicht mehr richtig eingeladen werden.
Ja.
Und du weißt aber auch zum Beispiel an Tagen, wo du frei hast, komplett frei hast, gar nicht, was du machen sollst.
Ich hätte das sogar gar nicht so schlecht gefunden, wenn jemand sagt, ja, lass uns Fußball gucken auf der Couch oder so, weil das so, du musst es nicht mehr organisieren. Das hat mich so unter Druck gesetzt.
Nochmal
weil teilweise, du kommst halt von der Arbeit nach Hause und du findest deine Arbeitskollegen im besten Fall alle nicht kompatibel, weil die einen anderen Background haben, weil die nicht wissen, was es bedeutet, irgendwie Migrationsgeschichte zu haben oder aus Armut zu kommen. So, du hast keinen Bock mit denen zu viel, du musst deine Energie auch speichern. So.
Ja.
Es ist mir zu anstrengend, mit denen zu viel zu socializen, so.
Ja.
Dann gehst du nach Hause so. Aber du gibst dir auch nicht Mühe, dann den coolen Circle zu finden. Einmal war ich so desperate. Ich bin auf Google gegangen, bin zur deutschen Journalistenschule DJS gegangen und habe alle Namen gegoogelt und ich so, nein, weil die sind in München.
Mhm.
Nee, den schreibe ich nicht an. Nee, ist nicht kompatibel so. Und da hast du halt echt gemerkt, du zahlst halt dafür, dass du diesen sozialen Aufstieg machst, dass du in einem komplett anderen Umfeld bist. Es sind wahnsinnig viel Wachstumsschmerzen. Die Leute sind anders als du. Ja, es ist wichtig, aber wie findet man da irgendwie die Balance? Und für mich, ich habe jetzt gerade so die Kurve gefunden und ich glaube, was so ein wichtiger Momentum gewesen ist, sind so Solidaritätsmomente, dass ich mir außerhalb von meinem Umfeld einfach ein zweites Umfeld gebaut habe, noch ein zweites professionelles Umfeld.
Mhm.
Und dazu gehören auch Vanessa Boon, Mintu Tran von Rise and Shine und auch ganz viele andere tolle Journalisten und Journalisten, die für andere Unternehmen arbeiten und mit denen ich angefangen habe, irgendwie den Nachrichten zu schreiben, weil ich das sonst nicht ausgehalten hätte. Und
war das für dich eine Hürde, erst rauszugehen und zu sagen, hey, man macht sich ja auch ein bisschen verwundbar.
Ja.
Und diese Leute anzugehen, anzuschreiben, sehr interaktiv zu sein, was man vielleicht in normalen Fällen gar nicht wäre. Einerseits natürlich super positiv, aber am Anfang fiel mir das sehr schwer, weil ich mir immer dachte, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Aber gleichzeitig aus Selbstschutz denke ich mir wiederum, doch bist du schon, weil du willst diese Kontakte A haben, aber nicht, weil sie dich professionell voranbringen, sondern weil du mit denen einen Austausch haben kannst, der für dich so spannend ist, dass du auch wirklich Zeit damit verbringen willst. Also oft sind wir auf Podcast-Festivals und ich freue mich einfach, diese Leute zu sehen, weil ich mir denke, die Gespräche werden geil sein. Ich fühle mich wohl mit diesen Menschen, was ich in meinem normalen sozialen Umfeld einfach nicht so wahrgenommen habe in der letzten Zeit.
Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich so die Infrastruktur da war und dass ich zum Beispiel als Volontär oft auf solchen Veranstaltungen war, wo ich die getroffen habe. Und dann reichen drei Worte und dann brechen die Dämme. Dann fangen wir an zu heulen und wir sagen, oh mein Gott, bei dir ist auch so schlimm, ja, bei mir ist auch so schlimm und die sind alle so scheiße, ich komme mit denen nicht klar und der hat wieder so und so und ich kann mit denen nicht chillen und die sind die schlimmsten Menschen der Welt. Dabei sind sie es gar nicht. Es ist halt
geteiltes Last
einfach so. Und dann irgendwann redet man dann 4 Stunden am Telefon und erzählt sich seine ganze Lebensgeschichte so, weil man einfach so viel teilt. Das war ja auch ähnlich. Das war ja unser Verknüpfungspunkt eigentlich nur, dass wir unsere beiden Eltern, dass wir palästinensische Wurzeln haben. So. Und von da hat man so eine...
Von da haben wir uns gefunden, ja, absolut.
Was eigentlich wieder traurig ist, dass man darüber eine Freundschaft anfängt. Wir hätten auch darüber bonden können, dass wir beide Aufmerksamkeitsprobleme haben. Aber das haben wir dann erst später rausgefunden. So. Also ich glaube, für mich war so zu lernen, Nein zu sagen. Ich war ja in Atlanta, ich hatte diesen Unfall und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich? Ich will es ja noch nutzen. Ich will nicht, dass mich dieser Unfall jetzt besiegt und so. Was soll das? Bla und bla. Und Hassan Akush hat mir dann eine Nachricht geschickt und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich machen? Und dann meinte er so, bist du dumm? So, wie redest du? Besiegt? Was? Dein Rücken ist im Arsch. So, dein Körper ist kaputt. So, was ist falsch mit dir? Du musst sofort zurück nach Deutschland so und dich um deine Gesundheit jetzt mal kümmern. So, weil was bringt es dir, wenn du 100 Preise gewinnst und du nicht gehen kannst. So.
Das hatte ich dir ja auch gesagt. Ich hatte dir gesagt, ja, dein Rücken ist dein Rücken.
Ja, ich weiß. Aber allein, dass mir mehrere Leute das sagen mussten, dann dachte ich mir so dumm. Also ich bin ja so dumm. So.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ja, zu einem gewissen Maß, du bist jung, du kannst das alles machen, aber und ich weiß nicht, was deine Wunderlösung ist, weil I don't have it figured out. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt löse. Ich bin immer noch überarbeitet, ich habe immer noch Augenringe, so. Meine Wohnung sieht komplett durcheinander aus, so. Also, I don't even have it together. Hast du für dich irgendwie was gefunden? Du hast ja jetzt deinen Job gekündigt, weil du sagst, das macht dich nicht mehr glücklich oder du bist jetzt selbstständig geworden.
Ich bin in die Arbeit gegangen und ich bin unglücklich,
ja,
weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so wertgeschätzt werde als Person, wie ich gerne wertgeschätzt werden würde, wie wir zum Beispiel das Verhältnis haben,
ja,
hab ich da einfach nicht gehabt.
Ja.
Und ich habe auch nicht das Gefühl hatte, dass es mich professionell so krass voranbringen würde. Ich habe dann im Grunde genommen einfach gekündigt, weil ich mir dachte, diese ganze extra Arbeit, die man leistet, was ist dieses ganze Geld wert, das du hast, wenn du keinen Spaß im Leben hast?
Mhm.
Du musst dich einfach wohlfühlen, du musst auch runterkommen können, du musst einfach auch deine Freizeit wieder mehr wertschätzen, weil ich habe immer diese Sprüche überall gelesen, ja, da gibt's auch diese Memes so,
viel Müdigkeit,
wenig Spaß, du kannst nur eins davon haben. Und ich dachte mir so, wer will ich denn von diesen Leuten sein? Weil die ja oft mit einem Bild auch verbunden sind. Du bist dann dieser Typ mit viel Geld, aber einsam. Und ich wollte nicht dieser Typ sein, dass ich zwar gut dastehe, aber halt einfach alleine bin.
Mhm.
Wobei ich auch sehr gut alleine klarkomme, aber ich wollte nicht mich in diese Rolle begeben, weil ich haargenau weiß, dass diese Isolation, dieses Alleine-Sein, das kriegt man schon ein halbes Jahr. Ja, du kannst das schon machen, aber irgendwann geht einem das auch auf den Nerven. Du brauchst soziale Kontakte, man braucht diese Kommunikation.
Ich habe mir ein Interview von Akon angeguckt gestern und dann hat er darüber gesprochen, wie er mit Eminem zusammengearbeitet hat. Und Eminem ist einfach... Also Akon kam ins Studio so 6 Uhr oder später 8 Uhr oder so. Ich so, ja, let's record. Er ruft sich bei Eminem an. Eminem sagt, ich war schon im Studio. Ich so, hä, wieso? Ja, ich war von 9 bis 5 war ich da.
Ja.
Dann sagt Akon so, ja, was, hä, warum? So, komm doch her. So, nein, ich habe jetzt mit meiner Tochter, ich chill. Morgen um 9 Uhr bin ich wieder da. Dann dachte ich, Akon, okay, strange, komisch. Dann steht der halt am nächsten Morgen um 9 Uhr auf und der hat Punkt von 9 bis 5 seine Session gemacht und dann ist Eminem wieder gegangen und ey, komm mal, so was los, wieso? Du hast alles, ich habe alles gemacht, ich kümmere mich jetzt wieder um meine Familie so. Und wenn selbst ein fancy Rapper-Musiker für sich dann diese Grenze so zieht und sich trotzdem wieder dieses 9-to-5-Korsett gibt, da musst du dir überlegen, so, wie teile ich meine Zeit ein und es ist in Ordnung zu sagen, das ist jetzt fertig, das ist vorbei, es sei denn, es ist eine Phase, wenn du durchpowern willst, mach das zu einer Phase, aber dann gibt dir auch diese Phasen, wo du sagst, und das versuche ich jetzt gerade zu lernen, nein, jetzt ist mein Yoga. Nein, jetzt gehe ich schwimmen so.
Exactly.
I'm sorry so.
Und man braucht das auch für das geistige Wohl. So Sport machen, ins Fitness gehen, wandern gehen, schwimmen gehen etc. Diese ganzen Dinge, wo ich mir dachte, so, boah, das ist voll Luxus, wenn Leute in die Berge fahren. Ja, es ist Luxus, aber es ist der Luxus, den man sich selbst geben muss. Ich sehe die Leute am Wochenende, ich sehe die Instagram-Story, ich denke mir so, schon wieder in den Bergen, diese Leute. Und dann schaue ich mich aber um, ich sitze schon wieder in irgendeinem Projekt, ich schneide irgendwas, ich mache wieder irgendwas.
Aber ich kann das, aber da muss ich auch wieder so eine Lanze brechen. Ich kann das nicht so genießen wie diese Kids, die so, meistens sind es Leute, die aus so einem Haushalt kommen, wo man lernt, schöne Hobbys zu haben,
absolut,
wo man Freizeit hat, so, die gehen dann bouldern oder in die Berge oder so and they thoroughly enjoy it. Ich fühle mich schlecht, ich habe schlechtes Gewissen, ja? Ich habe richtig schlechtes Gewissen, ich kann nicht am Wochenende einfach Skitrip machen, so. Am Ende liege ich zu Hause und spiele da Mario Kart. Also ich bin trotzdem verschwende ich meine Zeit, aber in meinem Kopf denke ich mir irgendwie, aber wenigstens bin ich nicht aktiv rausgegangen und bin jetzt in eine Therme gegangen.
Aber auch so, das zum Beispiel, auch das musste ich erst lernen wertzuschätzen, zu Hause liegen und einfach nur Eier baumeln. Top.
Ja,
es ist so divine. So, du liegst zu Hause, du kommst runter, du hast niemanden, keine Stimmen in deinem Kopf. Marcel, mach dies, Marcel, mach das, Marcel, mach dies. Wo ich mir denke, weißt du was, ich will einfach jetzt nur alleine sein.
Ja.
Ich will einfach nur, und das musst du auch lernen, muss ich auch lernen, dass man sich einfach auch diese Zeit für sich selbst nehmen muss, egal was man dann am Ende des Tages macht. Einfach sich selbst auch wieder so, sich selbst finden, für sich selbst in Ruhe sein, für sich selbst irgendwie nochmal kurz den strukturieren, was so bald ansteht. Weil sonst ist man, und das ist das, was mich so getrieben hat. Ich war 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer on the go. Ich habe immer irgendwas gemacht so. Und dadurch, dass wir auch viel auf Instagram gearbeitet haben, mitten in der Nacht checke ich DMs. Ich stehe auf, das Erste, was ich mache, wie haben die Post performt. Ich stehe auf, schaue, wie hat Kanakische Welle, wie sind die Hörerzahlen. Ich stehe auf und ich beantworte Mails. Ich schaue irgendwelche Drehtermine mit Fußballern. So, das habe ich nonstop immer gemacht. So, ich war für jeden Fußballer jeden Tag erreichbar. Wenn die irgendwas gebraucht haben, hier ist deine Message, hier ist deine Message. Natürlich, das bringt einen schon irgendwo hin. Aber es macht dich als Privatperson fertig. Und am Ende des Tages, die Wertschätzung ist dann trotzdem nicht so, dass sie dann sagen, boah, das hat alles Marcel Brock hier gemacht. Sondern es ist halt so, ja, Es ist halt so magischerweise auf einmal aufgetaucht. Und ich glaube, ich stelle mir das auch sehr ähnlich bei deinen Stücken vor. Ja. Am Ende des Tages, das Stück ist geil, aber niemand sagt, ja, Merkmann hat nochmal extra Arbeit für alles geleistet. Er hat nochmal alles nochmal recherchiert.
Ja, ich glaube, das ist so, da müssten wir jetzt philosophisch rausgehen. So, das müsst ihr echt für euch, da muss man für sich halt die Balance finden. Ich muss leider zugeben, viele Projekte, in die ich extra Arbeit reingesteckt habe, davon zehre ich heute noch. Ich kriege sehr viele Anfragen aufgrund dieser Sachen. Voll. So, voll viele Leute sagen, boah, das war krass und so. Das heißt, eigentlich ist wieder, du musst auch diesen Tod sterben können. Es ist kein
optimaler Lösung.
Du musst auch sagen können, fuck it, ja, dann kriege ich diese Opportunity nicht. Aber vielleicht will ich nicht, vielleicht muss ich nicht in Saint-Tropez jetzt dort das Hotel eröffnen. Mhm. Vielleicht möchte ich jetzt einfach nur mir 10-mal einen runterholen zu Hause und that's it, that's all I wanna do. Oder ich möchte einfach nur, keine Ahnung, Maxi King essen und so. Was auch immer das ist, was du halt machen möchtest. Und das ist, glaube ich, es gibt keine perfekte Lösung. Mich würde nochmal abschließend von euch Zuhörern, Zuhörerinnen interessieren. Was sind so eure Self-Care-Momente? Wie geht ihr damit um? Was sind so Dinge, die ihr tut, die euch dabei helfen? Und was sind so Fragen, die ihr vielleicht habt für eure Karriere? Wir haben ja so ein bisschen versucht, transparent zu machen, wie wir dahin gelangt sind, wo wir sind. Aber natürlich kann man da mehr von erzählen. Teilt es uns, folgt uns auf Instagram und
Kanakische Welle, so. Marcel Nadim, Malcolm Ohanwe oder Malcolm Music, je nachdem. Auf Twitter heißt du Malcolm Ohanwe, gell?
Ja.
Kanakische Welle kennt ihr sowieso. Schreibt uns auf jeden Fall DMs. Ich freue mich immer sehr, sehr, wenn da so lange Sprachnachrichten kommen, mit denen man sich auch auseinandersetzen kann, wo ein bisschen mehr Text ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, Screenshot, packt sie in eure Story, schreibt gerne noch ein bisschen Text dazu und wir freuen uns über jegliche Art von Feedback.
So, das war's auch schon mit unserer Schulbildungsaufstieg-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt euren Support über Instagram, über Twitter. Wenn ihr Lust habt, auch vielleicht 2 oder 4,50 Euro oder sogar mehr zu spenden, dann schaut auf Steady vorbei. Und wenn ihr so großzügig werdet, dann lasst gerne eine Bewertung über Apple Podcast da. Das hilft uns immer sehr, um auch ein bisschen uns einschätzen zu können, wo wir gerade stehen, wie viel aktive Supporter wir haben. Und so könnt ihr einfach zeigen, dass ihr irgendwie auch auf der kanakischen Welle unterwegs seid. Also bis zum nächsten Podcast.